Die Radio Wissen. Update.
Alle Seiten finden, dass das Land auf der Stelle tritt. Stillstand. Es geht nicht vorwärts, nur rückwärts und gleich viele Schritte.
Aus Sicht dieser Politikwissenschaftlerin hat Thailand seine Schritte zurück jetzt zementiert. In einer Volksabstimmung hat eine Mehrheit der Wähler für eine neue Verfassung gestimmt. Sie sichert dem Militär dauerhaft Einfluss auf den Staat. Die Generäle sprechen seit ihrem Putsch vor 2 Jahren davon, wieder wählen zu lassen. Als letztes haben sie die neue Verfassung zur Bedingung dafür gemacht. Nur wirklich demokratisch ist Thailand mit der neuen Verfassung nicht mehr. Das ist ein Thema im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Thailand wählt die Demokratie. Ja, wir wollen es.
Medien in Thailand bejubeln das Ergebnis der Verfassungsabstimmung. Zum Beispiel die Bangkok Post schreibt von einer Anti-Politiker-Wahl. Die Bürger hätten die Nase voll von verlogenen Machtspielchen und verlangten eine ehrlichere Form von Demokratie. Für die neue Verfassung haben knapp 62% der Wähler in Thailand gestimmt, knapp 39% dagegen. Allerdings lag die Wahlbeteiligung nur bei rund 55%. Für Thailand heißt das Land bleibt eine Militärdiktatur. Aus Sicht von Kritikern haben die Menschen in Thailand gestern nichts weniger entschieden, als dass sie in Zukunft nichts mehr zu entscheiden haben. Unter anderem die Bundesregierung in Deutschland sagt, dass viele Elemente der neuen Verfassung gegen Grundsätze der parlamentarischen Demokratie verstoßen. Die neue Verfassung sichert dem Militär auf Dauer Zugriff auf den Staat. Vorgesehen ist zum Beispiel, dass die Generäle eine der 2 Parlamentskammern nach ihren Wünschen besetzen. Diese hat die Macht, Entscheidungen der Volksvertreter in der ersten Kammer zu blockieren. Der Senat mit den Militärvertretern kann sein Veto gegen Gesetze einlegen und Verfassungsänderungen stoppen. Auch den Ministerpräsidenten bestimmt er mit. Der wird deshalb wohl auch in Zukunft nicht mehr demokratisch gewählt, so wie jetzt schon General Prayut Chan-o-cha auf dem Posten. Für ihn macht es ein Land nur instabil, wenn es einen Meinungswettstreit zwischen Parteien gibt.
Es geht hier nicht um Politik, um Farben, um Ideologien. Es geht um das Land. Und so sollte kein Putsch mehr nötig sein. Die politischen Parteien werden geschwächt und das Militär sichert Thailands wirtschaftliche und politische Entwicklung.
Das Militär hat schon bei der Verfassungsabstimmung gezeigt, wie es sich politische Debatten vorstellt. Diskussionen über die neue Verfassung waren verboten, erst recht Demonstrationen dagegen. Und wer die neue Verfassung kritisiert, kann dafür bis zu 10 Jahre ins Gefängnis kommen. Es sind auch mehrere Kritiker festgenommen worden. Nach Aussage des Wahlleiters in Thailand gab es deshalb auch keine Probleme.
Nur einige Menschen haben ihre Wahlzettel zerrissen. Aber vielleicht ist das auch aus Versehen passiert.
Aus Sicht des Asiendirektors von Human Rights Watch hat sich eine Bleidecke der Repression über Thailand gelegt. Er glaubt nicht daran, dass die Militärregierung in Thailand die Macht jemals wieder freiwillig aus der Hand gibt. Allerdings könnte sie am Ende dazu gezwungen sein, wenn es wirtschaftlich noch schlechter wird in Thailand.
Thai people have a great deal of tolerance.
Die Thailänder sind ein sehr duldsames Volk. Sie ertragen Unbequemlichkeiten sehr lange. Aber irgendwann gibt es einen Punkt, da reicht es ihnen. Und dann werden sie sehr aggressiv und dann fürchte ich Blutvergießen auf den Straßen. Das mussten vorangegangene Militärregierungen auch schon erleben.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz sehen viele User die Militärregierung in Thailand und das Referendum kritisch. Auf Zeit.de meint Nummer 1: Unter den gegebenen Umständen, bei der eine Aufforderung zur Abstimmung mit Nein schon unter Strafandrohung stand, ist ein Ergebnis von 62% fast schon eine kleine Niederlage. Auf tagesschau.de schreibt Kapi zur Beteuerung von General Chan-o-cha, dass das Militär Thailands wirtschaftliche und politische Entwicklung sichern werde. Ja, nee, ist klar. Und der Klapperstorch wohnt in Phuket. Das Militär sichert sich wie gehabt Pfründe und Schmiergelder. Ein südostasiatisches Trauerspiel. Es gibt aber auch einige Nutzer, die weniger Probleme mit der Militärregierung in Thailand haben. Rumpelstilzchen1980 schreibt auf spiegel.de: Letztes Jahr in Thailand sagte mir eine Einheimische, dass das Militär wenigstens die Korruption eindämmt und dass der Wechsel sehr positiv war, dass viele Orte wieder sicherer sind. Kritikbüro meint auf tagesschau.de: Unsere Beißreflexe sagen uns, alles Undemokratische sofort zu attackieren und umgekehrt. Doch Demokratie führt oft zu sehr schlechten Regierungen. Die Masse ist unglaublich anfällig für Manipulation. Spiegel.de-Nutzer 53er glaubt, dass sich die politische Lage auf den Tourismus auswirken wird. Viele Urlauber werden nun auch um Thailand einen weiten Bogen machen. Schlecht für Thailands Wirtschaft und schlecht für Thailands Bürger.
was sonst noch wichtig war.
Soziale Netzwerke wie Facebook sollen im Zweifel dazu gezwungen werden können, bei einem Terrorverdacht Daten herauszugeben. Das Bundesjustizministerium prüft nach ARD-Informationen ein Gesetz dazu. Der Konzern ist durch seinen Sitz in den USA im Moment nicht dazu gezwungen, deutschen Behörden zu helfen und entscheidet das selbst. Viele Landespolitiker hatten kritisiert, dass Facebook zu selten kooperiert. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums ist dagegen mit der Zusammenarbeit zufrieden.
Es passiert vor allen Dingen in den Phänomenbereichen Islamismus, Rechts- und Linksextremismus. Und in diesen Bereichen ist es so, dass die Zusammenarbeit grundsätzlich positiv bewertet wird bei uns im Haus. Also die Gespräche sind sehr konstruktiv und die Zusammenarbeit auch fruchtbar, soweit wir das sehen können.
Facebook wehrt sich gegen Kritik und sagt, dass viele Anfragen deutscher Behörden fehlerhaft seien. Das Unternehmen sagt auch, dass es die Ermittler nach den Angriffen in Würzburg, München und Ansbach voll unterstützt hat. Die zweitgrößte Fluggesellschaft der Welt ist heute zeitweise durch eine Computerpanne lahmgelegt worden. Delta Airlines aus den USA hatte deshalb Flüge weltweit gestoppt. Alle geplanten Starts und Check-ins wurden eine Zeit lang abgebrochen. Flugzeuge in der Luft waren laut Delta aber nicht von der Computerpanne betroffen. Der Grund für die Probleme soll ein Stromausfall gewesen sein. Bei Twitter beschwerten sich Kunden über Chaos an den Check-in-Schaltern. Delta startet auch von mehreren Flughäfen in Deutschland.
Erstmal werden sich alle im Verein freuen, dass er noch häufiger da ist, als er eh da ist. Deswegen ist es schön, wenn er dann wieder oder noch mehr Zeit mit unserem Verein verbringen kann.
Philipp Lahm freut sich als Kapitän des FC Bayern auf noch mehr Uli Hoeneß. Der will wieder Präsident des FC Bayern werden. Er hat angekündigt, für das Amt zu kandidieren. Hoeneß ist seit einem halben Jahr aus der Haft entlassen, auf Bewährung. Er war wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verurteilt worden zu 3,5 Jahren. Hoeneß hat wegen seiner Verurteilung seine Ämter beim FC Bayern abgegeben und will sie jetzt wieder zurück. Seine Wiederwahl als Bayern-Präsident im November gilt als wahrscheinlich. Amtsinhaber Karl Hopfner hat mit Hoeneß abgesprochen, dass er nicht mehr kandidiert.
Was noch wichtig wird.
Russland und die Türkei probieren einen Neustart ihrer Beziehungen. Der türkische Präsident Erdogan fährt nach St. Petersburg und trifft Kreml-Chef Wladimir Putin. Und nach Aussage eines Kreml-Sprechers haben beide Präsidenten viel zu besprechen. Zwischen Russland und der Türkei hatte monatelang Eiszeit geherrscht, nachdem die Türkei ein russisches Kampfflugzeug an der Grenze zu Syrien abgeschossen hatte. Vor kurzem hatte sich die Türkei bei der Familie des Piloten entschuldigt. Seitdem arbeiten die Länder wieder daran, ihr Verhältnis zu verbessern. Experten beobachten, ob sich die Türkei jetzt mehr in Richtung Russland orientiert und sich dafür von der EU und den USA entfernt. Beide sieht Erdogan auf der Seite der Putschisten in der Türkei, auch weil sie seine Aktionen gegen zehntausende Gegner nach dem Putschversuch kritisieren.
Und sonst in der Welt?
Der japanische Kaiser hat sich in einer extrem seltenen Ansprache im Fernsehen an seine Untertanen gewandt. In der Videobotschaft sprach Kaiser Akihito über seine schlechte Gesundheit, die es ihm immer schwerer mache, seine Amtspflichten zu erfüllen. Was genau die Ansprache bedeutet, ist nicht ganz klar. Von einem Rücktritt hat Akihito zwar nicht gesprochen, man könnte seine Worte aber so verstehen, dass er gerne zurücktreten würde. Das Problem ist nur, dass die japanische Verfassung einen Rücktritt des Kaisers zu Lebzeiten nicht vorsieht. Es müsste also ein neues Gesetz gemacht werden. Darum bitten kann der Kaiser aber nicht so einfach, weil ihm die Verfassung verbietet, politischen Einfluss zu nehmen. Japans Premierminister Shinzo Abe hat jetzt angekündigt, dass er die Worte des Kaisers ernst nehmen will. Akihitos Nachfolger würde sein Sohn. Akihito ist der 125. Kaiser in Japan und der erste, der keine offizielle Gottheit der japanischen Shinto-Religion ist. Der Gottstatus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft. Die Aufgabe des Kaisers ist heute vor allem zeremoniell. Er gilt als japanisches Staatssymbol. Nach Mallorca reisen immer mehr Touristen, was gut ist für die Wirtschaft dort, aber schlecht für die Umwelt und Landwirtschaft. Besonders um den Wasserspiegel machen sich die Behörden auf Mallorca Sorgen. Nach einem Zeitungsbericht hat die Inselregierung zwar viele Verbesserungen angestoßen, zum Beispiel hat sie Rohrleitungen saniert, sodass nicht mehr so viel Wasser verloren geht, aber der wachsende Tourismus frisst diese Einsparungen wieder auf. Im Landesinneren von Mallorca ist es zurzeit ungewöhnlich trocken. Die Behörden hoffen dringend auf Regen. Gleichzeitig arbeiten sie an einem Dürreplan. Der soll regeln, wer wie viel Wasser bekommt, wenn der Grundwasserspiegel weiter sinkt. Experten werfen den Behörden auf Mallorca seit längerem vor, dass sie seit 20 Jahren nichts am Wassermanagement geändert haben, obwohl es immer mehr Hotels und Pools auf der Insel gibt. Der Fehler ist auf den ersten Blick kaum zu erkennen, aber für China ist es doch ein Ärgernis. Bei den Olympischen Spielen in Rio werden falsche chinesische Flaggen verwendet. Zwar sind sie rot mit einem größeren gelben Stern und vier kleineren, doch die kleinen Sterne sind nicht richtig ausgerichtet. Ihre Spitze zeigt gerade nach oben und nicht, wie es sein sollte, leicht in Richtung des großen Sterns. Chinas Generalkonsulat in Rio de Janeiro reichte formell Protest beim brasilianischen Organisationskomitee ein. Das hat sich auch sofort entschuldigt und angekündigt, den Hersteller zu kontaktieren, um den Fehler zu korrigieren. Die vier kleinen Sterne auf der Flagge stellen die vier Klassen dar, wie sie der Staatsgründer Mao Zedong definiert hatte: Arbeiter, Bauern, städtisches Kleinbürgertum und nationales Bürgertum.
Wissensnachrichten.
1:45,69 hat der deutsche Schwimmer Paul Biedermann in Rio für 200 Meter Kraulen gebraucht und hat damit noch Chancen auf seine erste olympische Medaille. Wie es sich anhört, wenn man richtig schnell schwimmt, das untersuchen Forscher aus Bielefeld und Pisa in Italien. Wenn wir schwimmen gehen, hören wir ja eher Rauschen und Plätschern, aber für die Athleten kann das auch so klingen. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten, das soll irgendwie das Training verbessern. Wie genau?
Genau, die Idee ist, den Sportlern neben Sehen und Fühlen noch einen extra Sinn zur Verfügung zu stellen. Die Forscher sagen nämlich, weil alle Profischwimmer heute so gut trainiert sind, haben sowieso alle mehr oder weniger die gleiche Kondition. Deswegen kommt es auf die Technik an und die zu optimieren, dabei sollen diese Töne helfen.
Also für mich klingen die eher wie so ein Quietschen. Wie entstehen denn diese Geräusche?
Ja, die Schwimmer bekommen zum Training Messgeräte angelegt. Das sind so Schläuche, die an den Armen und zwischen den Fingern befestigt werden. Und dieses Gerät ist dann über eine Angel mit einem Laptop verbunden. Also während der Sportler schwimmt, müssen die Forscher die ganze Zeit am Beckenrand langlaufen. Und dieses Messgerät zeichnet dann eben den Wasserdruck auf, der durch die Strömung entsteht und verwandelt ihn in Töne. Also das nennt sich dann Sonifikation. Und diese Töne werden dann in Echtzeit auf einen Kopfhörer übertragen, den der Schwimmer aufhat.
Wie soll das denn jetzt den Sportlern dabei helfen, schneller zu schwimmen?
Der Strömungsdruck ist eben wichtig, um schnell vorwärts zu kommen, ist aber etwas, was ein Sportler sonst nicht so richtig bewusst wahrnimmt. Und über diese Töne kann er eben hören, wann er den größten Schub erzeugt. Und wenn er jetzt gerade besonders schnell geschwommen ist, dann kann er sich auch hinterher eine Aufzeichnung dieser Töne anhören und das dann ganz gut verinnerlichen. Also diese Methode funktioniert total intuitiv.
Also er kann sich nachher nochmal anhören, was er im Becken gemacht hat, aber bringt das den Sportlern denn tatsächlich was?
Ja, diese Studie läuft jetzt schon eine Weile und letztes Jahr im September gab es einen Praxistest mit Sportlerinnen und Sportlern, von denen auch eine jetzt in Rio bei den Paralympics startet. Und wenn jetzt da die Schwimmteams ab dem 7. September starten, dann sehen wir ja vielleicht, ob es was gebracht hat. Aber die Schwimmer waren wohl ziemlich angetan von der Methode, weil sie eben eine direkte Rückmeldung zu ihren Schwimmbewegungen bekommen haben.
Für Profischwimmer ist zu wenig Bewegung wahrscheinlich nicht so das Problem, für die meisten Deutschen aber schon. Die bewegen sich nämlich zu wenig.
So lässt sich eine neue Studie der Deutschen Sporthochschule für die private Krankenversicherung DKV zusammenfassen. Demnach erreichen nur noch 45% der Bundesbürger die Mindestaktivitätsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Die sagt nämlich, man sollte sich mindestens 150 Minuten pro Woche bewegen. Und das muss auch nicht mal schweißtreibender Sport sein, es reicht schon ein Spaziergang. Im Vergleich zur letzten Studie vor 2 Jahren ist der Wert noch mal deutlich schlechter geworden. 2014 erreichten immerhin noch 54% den Mindestwert.
Zum Schluss noch eine wenig nachhaltige Meldung. Heute ist Erdüberlastungstag.
Ökologisch gesehen lebt die Menschheit seit heute auf Pump. Nach den Berechnungen von Umweltorganisationen haben die Menschen nämlich 2016 schon mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde dieses Jahr regenerieren kann. Dabei geht es um Nahrung, Wasser und Energie. Also der WWF sagt, bis Ende des Jahres leben wir von den Reserven des Planeten.
Wir haben diesen Erdüberlastungstag also jedes Jahr.
Genau, und dieses Jahr ist das Ökokonto noch ein bisschen früher ins Minus gerutscht als 2015. Da reichten die Ressourcen immerhin 5 Tage länger bis zum 13. August. Grundlage für die Rechnung ist zum Beispiel der Ausstoß von Kohlendioxid, wie viele Wälder gerodet werden und nachwachsen können, oder der Bestand an Fischen in den Meeren. Die Folgen sind, dass immer mehr Tier- und Pflanzenarten aussterben und der Klimawandel voranschreitet. Vor allem in Industrienationen verbrauchen die Menschen für ihren Lebensstil vergleichsweise viele natürliche Ressourcen. In Deutschland mehr als doppelt so viel, wie uns jährlich zustünden.
Jenny Rieger war das aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Wer den Sommer vermisst, der konnte ihn heute noch im Südosten finden. Da ist es trocken und oft noch sonnig mit Temperaturen von bis zu 30 Grad. Im Norden und Westen von Deutschland eher Schauer und Gewitter. In der Nacht geht's dann weiter mit Wolken und Regen. Morgen ist es dann fast überall nass bei 17 bis 23 Grad. Nur im Osten meistens trocken. Mittwoch wird es dann noch etwas schlechter und kühler.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.